Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung zum heutigen Sonntag und Gottesdienst hören wir auf die Verse Lukas 10, Verse 17 bis 20, Thema der heutigen Predigt, furchtlos. Und da haben wir einen Grund, warum wir uns nicht fürchten müssen, auch wenn die Mächte der Finsternis noch so toben mögen. Lukas 10, 17 bis 20. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich an diesem Sonntagmorgen, dass wir zusammenkommen dürfen in deinem Namen. Dass wir dich selber mitten unter uns wissen dürfen, dass du selber hier gegenwärtig bist mit deiner Macht, mit deiner Herrlichkeit und Heiligkeit und diesen ganzen Raum, dieses ganze Gotteshaus ausfüllst mit dir und deiner Gegenwart. Dass du auch unsere Herzen erreichst, die wir heute hier versammelt sind, aber auch alle, die zu Hause sind, fern und nah und heute mit uns auf dein Wort hören, mit uns gemeinsam da sind, um von dir gesegnet, gestärkt und ermutigt zu werden. Wir loben und preisen dich, dass wir wissen, wie es uns dein Wort sagt, dass Satan ein Gestürzter ist, ein aus dem Himmel hinabgestoßener. Und dass du längst am Kreuz von Golgatha seine Macht gebrochen hast, auch wenn er noch tobt, wenn er noch mit dem Schwanz der Schlange um sich schlägt. Wir loben und preisen dich, dass auch wir als die Deinen, als deine Gemeinde, uns deshalb vor den Angriffen der Finsternis nicht mehr fürchten müssen. Du hast uns Macht gegeben, soweit wir wirklich und wahrhaftig in einem echten, in dir gegründeten Leben gewurzelt sind. Unser Lebenshaus auf dein Fundament gegründet, in dich hineingegraben haben. Ja, da brauchen wir uns vor den Mächten der Finsternis nicht zu fürchten. Denn du hast uns Macht über sie gegeben. Das ist was ganz Großartiges. Aber noch viel großartiger ist es, dass wir wissen dürfen, dass unsere Namen im Lebensbuch des Lammes im Himmel geschrieben sind. Dass wir nicht nur hier auf dieser Erde geschützt, geborgen, von allen Seiten von dir umgeben sind, sondern dass wir eine himmlische Heimat haben, ein Bürgerrecht, ein ewiges bei dir. Und nun schenke, dass auch dieser Gottesdienst dein Wort heute dazu beiträgt, dass nicht nur wir, die wir das von uns sagen können, uns darüber freuen, sondern dass auch alle die, die das von sich noch nicht sagen können, doch heute durch dein Wort dazu geleitet werden, dass auch sie ihr Lebenshaus fest in dir verwurzeln und verankern und mit uns in Ewigkeit bei dir sein werden. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für unseren heutigen Sonntag hören wir auf Jesaja 43, die Verse 1 bis 5a. Jesaja 43, 1 bis 5a zum Thema furchtlos. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Vor 25 Jahren habe ich über diesen Text und dieses Thema gepredigt, das erste Mal. Ich war damals als Gastprediger eingeladen und sollte zu diesem Wort Jesaja 43 sprechen über das Thema furchtlos. Genauso wie es geschrieben steht, furchtlos mit Ausrufezeichen. Ganz schön mutig musste ich damals denken, als ich den Einladungszettel in den Händen hielt, ohne das kleinste Fragezeichen, furchtlos. Geht das? Kann man wirklich furchtlos leben in dieser Welt? Naja, früher, vor mehr als 100 Jahren vielleicht, mancher weiß, damals sagte Fürst Otto von Bismarck, wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf dieser Welt. Und er hat damit übrigens auch schon die Antwort gegeben, wie ein furchtloses Leben begründet sein kann. Heute gilt es leider umgekehrt. Wir Deutschen fürchten Gott in der breiten Masse nicht mehr. Dafür sonst alles auf dieser Welt. Die einen den Krebs, andere die Arbeitslosigkeit, viele den Euro, etliche die Schwiegermutter, manche den Chef. Der Lehrer fürchtet zunehmend die Schüler und mehr oder weniger alle fürchten natürlich die Klimakatastrophe. Furcht ist zu einem lebensbestimmenden Element der Deutschen geworden. Die German Angst, die Angst der Deutschen, längst ein internationaler Begriff, German Angst. Und von manchen, wir erinnern uns, wird sie amtlich ganz bewusst, ganz gezielt geschürt, die German Angst. Kann man da einladen, heute noch im Jahr 2023, einen Predigt unter das Thema stellen, furchtlos mit Ausrufezeichen? Liebe Geschwister, man kann. Denn wir sind Gemeinde Jesu. Und als Gemeinde Jesu, als Kinder Gottes, kennen wir den allmächtigen Gott als unseren himmlischen Vater. Und der hat uns gesagt, fürchte dich nicht, auch mit Ausrufezeichen. Fürchte dich nicht. Und denen, die diesen Herrn und Gott noch nicht kennen, denen wollen wir ihnen heute mit Gottes Geist und Gnade versuchen, ihn bekannt zu machen, ihn ans Herz zu legen und wenn möglich ins Herz hinein, auch in diesem Gottesdienst. Als ich damals über dieses Thema gepredigt habe, vor 25 Jahren, war meine Situation äußerlich durchaus nicht zum Furchtlossein. Es war doch September 1998. 2 Jahre zuvor war ich nach 11 Jahren Pfarrdienst in der Württembergischen Landeskirche aus dieser ausgetreten, aus der materiellen Sicherheit eines Kirchenbeamten in die Unsicherheit einer freikirchlichen Anstellung. Der damalige Oberkirchenrat Heiner Künzlen hatte mir öffentlich vorgeworfen, ich sei suspendiert worden, weil ich mehrfach kirchliche Ordnungen missachtet hätte. Nun hatte sich damals allerdings der ehemalige Bad Uracher Amtsgerichtspräsident, ich glaube damals war er noch im Amt, Hans Eisler, Bruder des auch ehemals bekannten Stiftskirchenpredigers Konrad Eisler und Hans Eisler, auch ehemaliger Präsident der Württembergischen Landessynode, eingeschaltet. Und nach Prüfung der Unterlagen stellt er das Gegenteil fest. Wenn ich mich recht erinnere, kam damals vor 25 Jahren, oder es war noch ein bisschen mehr, auch in Idea Spektrum 95, ein ausführlicher Beitrag, in dem Hans Eisler betonte, nein, Jakob Scharnke wurde nicht suspendiert, weil er kirchliche Ordnungen missachtet hätte, sondern ganz im Gegenteil, weil er kirchliche Ordnungen beachtet hat. von denen der Oberkirchenrat aber schon seit vielen Jahren gar nicht mehr will, dass sie beachtet werden. Analogien zur heutigen Zeit sind natürlich rein zufällig. Damals war ich also nach 11 Jahren aus dem württembergischen Pfarrdienst ausgeschieden, weil ich mir sagte, meine Lebensaufgabe kann nicht in sinnlosen Kämpfen mit der württembergischen Kirchenleitung bestehen, wenn die mich nicht mehr haben wollen und ich dort meinen Pfarrdienst nicht mehr gemäß meinem Ordinationsgelübde im Gehorsam gegenüber Christus und seinem Wort ausüben kann, dann hat der Herr anderswo einen Platz für mich. Es ist nie geistlich, an einen Platz zu kämpfen, an dem man definitiv nicht mehr gewollt ist. So war es damals, der Herr hat mich überraschend schnell und klar in eine freie evangelische Gemeinde geführt. Und manche haben es schon gelesen in meiner Biografie oder autobiografischen Orientierung, vom Regen in die Traufe. Ja, auch so kann der Herr führen, vom Regen in die Traufe. Mit Details will ich euch nicht langweilen, die findet ihr, wer Interesse hat, in der Nummer 13, Orientierung aus der Landeskirche in die freie Gemeinde. Nur so viel an dieser Stelle, obwohl die Gemeinde wuchs und die Spendeneingänge der Gemeinde auch, hatte der Älteste der Gemeinde gegen mich intrigiert, hatte im Frühjahr schon ein halbes Jahr zuvor eine Suspendierung durchgesetzt gegen mich, die dann allerdings innerhalb weniger Tage auf Druck der Gemeinde wieder zurückgenommen werden musste. Aber in der Gemeinde tobte nun schon seit fast einem Jahr ein Kampf, in dem immer deutlicher wurde, dass sowohl der Vorstand als auch die ganze Gemeinde mit der Klärung dieses Konflikts völlig überfordert waren. Kurz nachdem ich diese Predigt damals gehalten habe, furchtlos habe ich der Gemeinde gesagt, kündigt mir, bringt nichts mehr, wir paralysieren uns gegenseitig. Habe mich wenige Wochen später nach dieser Predigt beim Arbeitsamt Arbeitssuchen gemeldet. Und es folgten Monate, und die waren damals bei dieser Predigt durchaus schon absehbar, die bis dato die finstersten und menschlich die aussichtslosesten meines Lebens waren. 40 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren und gerade 2 Jahre zuvor aus der Landeskirche ausgetreten. Ein lieber Freund sagte mir damals, Jakob, dein Austritt aus der Landeskirche mag dir in frommen Kreisen zur Ehre gereicht haben, aber nachdem du auch in der Freikirche gescheitert bist, nimmt kein frommer Hund mehr einen Knochen von dir. Ziemlich genauso wörtlich hat er es mir damals gesagt. Er prognostizierte mir Langzeitarbeitslosigkeit und Abrutschen in die Sozialhilfe. Andere sahen es ähnlich und monatelang sah es genauso aus. Und furchtlos, liebe Geschwister, war ich in diesen Wochen und Monaten tatsächlich nicht. Ich habe nicht vor, hier den frommen Superhelden zu geben. Der Herr erwartet von uns nicht, dass wir fromme Superhelden sind, sondern dass wir ihm mit aller Furcht und Zittern vertrauen. Monatelang lebte ich am Rand des tiefen schwarzen Lochs der Depression. Ich habe es sehr genau so erlebt und sehr genau so wahrgenommen, dass ich monatelang, ich weiß noch ganz genau, dieses tiefe, abgrundtiefe, bodenlose, schwarze Loch gesehen habe. Ich habe hinabgeschaut, lag am Rand oben desselben. Durch die Gnade Gottes bin ich nicht hinabgefallen, allein seine Gnade. Und trotzdem, liebe Geschwister, und deshalb erzähle ich es, dürfen wir gerade auch in solchen Situationen erleben, dass uns das Wort und die Verheißungen Gottes tragen. Darum geht's. Furchtlos leben, das können wir nicht deshalb, weil der Herr uns vor allen Anfeindungen, Angriffen, vor allen Gefahren, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Nöten, Beschwerden bewahrt. Furchtlos leben können wir, weil der Herr in all diesen Gefahren bei uns ist. Und es gibt in solchen Situationen nichts anderes, woran wir uns halten könnten, als an die Verheißungen Gottes. Und damals, ihr wisst, viele von euch wissen schon, wurde mir dieses Wort so wichtig. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und daran haben wir uns ja auch in den letzten Wochen festgehalten, an diesem Wort. Und das habe ich damals dem Herrn jeden Tag vorgehalten. Ich habe ihn darauf festgenagelt. Da war mir auch mein Namensvetter Jakob ein Vorbild und ich habe es gemacht, wie der Jakob am Jabok. Ich habe mich am Herrn festgekrallt und habe gesagt, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Du kannst machen, was du willst, aber ich lasse dich nicht los. Ich hänge mich wie eine Klette an dich. Und dabei, liebe Geschwister, haben wir durchaus die Knie vor Angst geschlottert. Können wir auch in solchen Situationen bei so viel Furcht wirklich furchtlos leben? Ja, aber eben nur auf dieser einzigen Grundlage. Ich bekomme seit Jahren, auch in diesen Tagen wieder Wochen und Monaten, wo wir die Folgen bestimmter Entscheidungen und Entwicklungen ja immer deutlicher zu spüren bekommen. Viele Menschen, die es noch vor wenigen Monaten, Jahren versucht haben zu verdrängen, werden von der Realität jetzt ja langsam und zum Teil sehr unerbittlich eingeholt. Und da kommen Anfragen von Menschen in Angst und Verzweiflung bis hin zu Selbstmordgedanken. Angesichts der zerstörerischen Menschenverachtung, die wir an so vielen Orten sehen. Und ich kann diesen Menschen immer wieder sagen, es gibt nur einen einzigen Halt. Es gibt nur einen einzigen Felsen, der uns Hoffnung gibt, der uns Kraft und Mut gibt, weiterzuleben, nicht zu verzagen, auch in aller Angst und Furcht, in aller Bedrohung. Und das ist Jesus Christus. Und liebe Geschwister, das heißt nicht furchtlos leben, dass wir Furcht nicht kennen würden. Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch und der ist richtig. Mutig ist nicht der, der keine Furcht hat. Ich sage es ganz ehrlich und offen von mir. Ich habe auch oft Furcht. Aber mutig, wir wissen, mit welchen Kräften wir es zu tun haben. Das ist schon manchmal äußerlich zum Fürchten. Aber mutig ist nicht der, der keine Furcht hat, sondern der seine Furcht überwindet. Und wer soll seine Furcht überwinden können, wenn nicht der, der fest im Fundament des Herrn Jesus Christus verankert ist, der den allmächtigen Gott an seiner Seite, hinter sich, um sich, über sich, unter sich weiß, von allen Seiten. Ja, und deshalb, liebe Geschwister, und auch all diejenigen, die noch keine Geschwister sind, aber es hoffentlich bald werden wollen, sind wir eingeladen zu einem furchtlosen Leben, allen furchteinflößenden Umständen um uns her zum Trotz. Das sagt uns Gott durch den Propheten in unserem Wort, Jesaja 43, 1. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Es ist der Schöpfer, der da spricht, der dich geschaffen hat. Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Und dann wird begründet, warum wir uns nicht fürchten müssen, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht. Liebe Geschwister und liebe Zuhörer, fern und nah, das gilt ja für jeden von uns. Hier redet der Gott, der uns geschaffen hat. Da redet der, dem wir unser Dasein verdanken. Da redet der Allmächtige, vor dessen Richterthron wir alle eines Tages stehen müssen. Und der sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Dieses Wort steht übrigens auch in der kirchlichen Predigtreihe interessanterweise unter dem Thema Leben aus der Taufe. Im Kirchenjahr hat jeder Sonntag so sein eigenes Motto und Thema und die Texte sind darauf hingeordnet. Und unter diesem Thema Leben aus der Taufe erscheint dann auch dieses Gotteswort Jesaja 43. Da reiben wir uns vielleicht verwundert die Augen und fragen uns, wo kommt denn hier bloß die Taufe vor? Ich habe uns mal diesen Vers 43, 1 an die Wand geworfen. Findet ihr da die Taufe? Den Worten nach nicht. Aber dem Inhalt nach ganz und gar, denn worum geht's denn in der Taufe? Da geht's darum, dass Jesus mich erlöst hat. Ich habe dich erlöst. In der Taufe geht es darum, dass Gott uns das ganz persönlich, namentlich zusagt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist ja das Besondere an der Taufe. Am Kreuz hat der Herr zu uns allen ja gesagt. In der Taufe sagt der Herr zum Einzelnen ganz individuell, ganz persönlich, ja, du sollst mir gehören. Es dokumentiert Gottes Besitzanspruch auf unser Leben. Er sagt uns, ich habe einen mindestens zweifachen Besitzanspruch aufs Leben von jedem von uns. Nicht nur aufs Leben derer, die es schon begriffen und angenommen haben. Der allmächtige Gott hat einen zweifachen Besitzanspruch aufs Leben eines jeden Menschen. Erstens, er hat dich geschaffen. Zweitens, er hat dich erlöst am Kreuz durch seinen Sohn. Und deshalb sagt der Herr, du sollst mir gehören. Und deshalb rufe ich dich bei deinem Namen. Du ganz persönlich bist gemeint. Du sollst mein Kind sein und ich will dir Leben die Fülle geben. Nun zwingt uns Gott aber nicht dazu. Er lädt uns ein, er streckt die liebevollen Vaterarme aus. Und wenn wir dann unser Ja sagen, ja, Herr Jesus, ich will dir gehören, ich will dich persönlich annehmen, für mich, was du für mich getan hast, dann gehören wir zu ihm und dann gilt für jeden von uns, du bist mein. Und dann haben wir auch diese Verheißung, dann gilt sie uns persönlich, namentlich. Fürchte dich nicht, furchtlos. Das ist das Thema, furchtlos. Egal wie aussichtslos die Lage menschlich betrachtet sein mag, wie sehr das Böse toben mag, furchtlos. Weil wir Eigentum des himmlischen Vaters sind, du bist mein, weil wir zu seinem Leib gehören. Aber nur wenn wir in dieser Beziehung absolute Gewissheit haben, dann haben wir auch das zuverlässige Fundament, furchtlos zu sein. Und deshalb die große Einladung heute an alle, die noch nicht zu ihm gehören. Wir werden es nachher noch mal sehen, so ein bisschen das Wackeliges, ich hoffe schon und irgendwie und ich glaube ja auch irgendwas. Das funktioniert nicht, das gibt nicht diese Gewissheit. Für alle, die noch nicht hundertprozentig sicher sind, nochmal der Hinweis auf Gottes Liebe. Es ist eine unvorstellbar große Tatsache, eine großartige Einladung, dass Gott dich persönlich kennt. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann ruft er deinen Namen jetzt, weil er dich lieb hat, weil er mit dir leben möchte. Er sagt Vers 4, weil du wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Du bist wertvoll für mich, sagt der lebendige Gott. Liebe Geschwister, ist das nicht großartig? Ganz egal, für wie wertvoll oder vielleicht auch wertlos, begabt oder vielleicht auch unbegabt, geschätzt oder vielleicht auch weniger geschätzt wir uns halten. Jedem Menschen auf dieser Welt sagt der lebendige Gott ins Gesicht mit Namen. Du bist wertvoll für mich. Ich hab dich lieb. Zunächst war es dem Volk Israel gesagt, Gott liebt sein Volk, das ja bis heute sein auserwähltes Volk ist, so sehr, dass er andere Völker für Israel hingibt. Diese Worte durfte historisch Gott damals durch seinen Propheten in der Zeit des Königs Hiskia gesagt haben. Damals waren die 10 Nordstämme Israels schon verschleppt. Juda war von den Assyrern ebenfalls hart bedrängt. Die Verse 3 und 4 könnten Hinweise darauf sein, dass Gott die Assyrer nun in den Süden lenkt. Er sagt, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch, das ist Äthiopien, und Saba, das ist der nördliche Jemen, gegenüber von Äthiopien, an deiner Stelle. Indem die Assyrer sich militärisch verstärkt mit diesen Ländern im Süden beschäftigen müssen, lockert sich ihr Würgegriff um Israel. In jedem Fall sagt Gott, ich habe dich sehr lieb. Ich sorge für dich. Wie sorgt er für uns? Was, wen gab er für uns? Jesus, seinen eingeborenen Sohn. Ist uns das schon mal so richtig bewusst geworden, dass wir vor Gott so ungeheuer wertvoll sind, dass er seinen einzigen Sohn gibt als Lösegeld, als Sühnopfer für uns, um uns aus der Macht der Sünde und des Todes loszukaufen, um uns zu einem furchtlosen Leben zu befreien. So sehr sehnt sich Gott nach uns, Dass wir allerdings so furchtlos mit Gott leben können, ist eben an eine Bedingung gebunden. Das Wort gilt dem Volk Gottes. Damit verbindet sich die Frage an jeden von uns ganz persönlich: Gehöre ich zum Volk Gottes? Kann ich das mit absoluter, felsenfester Gewissheit sagen? Ich gehöre mit dazu. Das geschieht nicht durch Geburt. Das war übrigens auch im alten Israel noch nicht so. Auch damals galt ein echter Israelit, ein echter Nachkomme Abrahams, war auch damals nur der Glaubte, der Gott sein Leben anvertraut hat. Das gilt so bis heute. Und deshalb, wenn wir wirklich wissen wollen, dass wir zum Volk Gottes dazugehören, dann geht's ganz einfach, dass wir sagen: Herr Jesus, ich möchte frei sein von meiner Schuld. Am Kreuz hast du sie getragen. Ich möchte frei sein von Furcht, denn du bist mein Herr, der sagt: Fürchte dich nicht. Ich möchte das Ziel und die Bestimmung meines Lebens finden in dir. Nimm du mich an der Hand und führ mich. Und wir müssen immer wieder betonen, das geht nur durch einen klaren Herrschaftswechsel. Ich räume vor Gott mit meinem alten Leben auf, bekenne ihm meine Sünden, bringe vor ihn und vor Menschen in Ordnung, was in Ordnung gebracht werden muss. Das ist unter Umständen kein einfacher Weg. Das kann ein sehr demütigender Weg sein, auch vor Menschen, den ganzen Mist, den man gemacht hat, mit dem man sie gekränkt, verletzt, ihnen vielleicht sogar schweren Schaden zugefügt hat, in Ordnung zu bringen. Aber das gehört dazu, zu einem ordentlichen, echten Neuanfang, wo das Leben nicht auf frommen Treibsand, sondern wirklich auf den Fels Jesus gebaut ist. Und dann dürfen wir sagen, auch das gehört dazu: Herr Jesus, jetzt mach du aus meinem Leben, was dir gefällt. Ich will jetzt aufhören mit meinem eigenen Machen und dich machen lassen. Und dann sind wir felsenfest verankert in ihm. Wir haben es ja gerade gesungen, wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht, der allen Erschütterungen der Zeit trotzt, der einen festen Halt bietet. Wir kennen ja das Gleichnis Jesu. Vom Haus auf dem Sand und vom Haus auf dem Fels. Es regnet, es stürmt, es bläst ein gewaltiger Wind. Und das Haus auf dem Sand, was passiert mit dem? Dessen Fundament wird durch die Wassermassen langsam aber sicher unterspült. Und irgendwann kommt ein mächtiger Windstoß und das Haus auf dem Sand fällt um. Vielleicht haben viele von euch auch früher dieses Kinderlied gesungen. Vom Haus auf dem Felsengrund, das Haus auf dem Felssand. Und dann erzählt Jesus von diesem Haus auf dem Fels. Da tobt dasselbe Unwetter, vielleicht noch 10-mal mächtiger. Aber dieses Haus ist fest gegründet und verankert im Fels. Und auf diesem Fundament erbaut, trotzt es den Stürmen aller Zeiten. Die können rütteln und toben, machen, was sie wollen. Es bleibt stehen. Und seht ihr, liebe Geschwister, deshalb bin ich auch aus ganzer Überzeugung Fundamentalist. Fundamentalist ist ja so ein Totschlagbegriff schon seit vielen Jahrzehnten geworden. Dabei müssen wir uns immer erstmal von diesem Totschlagbegriff völlig entspannt zurücklehnen. Warum? Der sagt inhaltlich rein gar nichts. Der sagt inhaltlich rein gar nichts. Über den Inhalt wird erst etwas ausgesagt, wenn klar ist, auf welchem Fundament ich stehe. Dass ich auf einem Fundament stehe, wie gesagt, sagt inhaltlich gar nichts. Völlig sinnloser, böser Totschlagbegriff. Lassen wir uns deshalb auch von diesem Totschlagbegriff nicht bange machen. Furchtlos gilt auch hier. Ich erinnere mich zurück an den Beginn meiner Vikarszeit in der Württembergischen Landeskirche. Da war große Versammlung im Korntal von der Ludwig-Hofager-Vereinigung. Und dann gab es auf der Bühne kurze Interviews zur Frage, ob wir Fundamentalisten sind oder nicht. Und als ich an der Reihe war, war ja damals Vikar von Rolf Schäffbuch, dann hatte ich auch die Ehre, auf der Bühne gefragt zu werden. Und ich habe gesagt, jeder vernünftige Mensch sollte ein Fundamentalist sein. Kein vernünftiger Mensch kommt doch auf die Idee, ein Haus ohne Fundament zu bauen. Also ich kenne keinen. Und das sollte doch hoffentlich bei unserem Lebenshaus nicht anders sein, wenn wir schon unser Haus aus Ziegeln auf ein ordentliches Fundament stellen, sollten wir denn nicht erst recht unser Lebenshaus auf ein stabiles Fundament stellen. Und liebe Geschwister, das gilt doch genauso auch für unsere Beziehung zu unserem Staat. Auch da sind wir bekennende Fundamentalisten und stehen fest auf dem Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der verfassungsmäßigen Ordnung unseres Staates. Und weil wir das tun, deshalb engagieren wir uns auch gegen totalitäre Bestrebungen für den Erhalt unserer Demokratie, weil wir auch hier demokratische Fundamentalisten sind, fest auf dem Fundament der Demokratie. Und das sollte doch hoffentlich auch für alle Politiker und alle Personen in öffentlichen Ämtern, bei den Medien etc. gelten, dass auch sie überzeugte Fundamentalisten sind und wie wir fest auf den Fundamenten unseres Staates, seiner verfassungsmäßigen Ordnung stehen und nicht etwa mit dem totalitären Herrschaftsregime in China liebäugeln und davon schwärmen. Wenn sie nicht auf diesem Fundament stünden, keine Fundamentalisten wären in diesem Sinne, das wäre ja eine mit Worten kaum zu beschreibende Katastrophe für unseren Staat. Und seht ihr, liebe Geschwister, genauso gilt es auch für unser Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Aufs Fundament kommt es an. Nicht ob wir Fundamentalisten sind, sondern was das Fundament unseres Glaubens und unseres Lebens ist. Aufs Fundament kommt es an, nicht auf den äußeren Anstrich. Denn nicht der fromme Anstrich gibt dem Haus seine Festigkeit. Manche meinen, die Farbe würde das Haus zusammenhalten, aber ich sage euch, das ist ein Irrtum. Das Fundament sorgt für die Festigkeit und Stabilität des Hauses. Das ist das Fundament, der Fels Jesus Christus in unserem Leben. Und deshalb müssen wir auf diesem Fundament ganz zweifelsfrei gegründet sein. Und ich möchte sagen, nicht wichtig, dass wir nicht nur drauf stehen, sondern dass wir in dieses Fundament eingegraben sind. Seht ihr, ich habe so mal als ganz primitiv ein kleines spontanes Beispiel. Das stellt jetzt unser Lebenshäuschen dar, ja? Ihr seht, das steht auf diesem felsenfesten Fundament. Unsere Marmorkanzel hier, da kann man rütteln und machen, die steht gut und sicher, ist ein festes Fundament. Jetzt kommt es aber darauf an, ob ich nur oberflächlich auf diesem Fundament stehe oder ob ich in dieses Fundament eingegraben bin. Die Halterung von unserem Kanzelmikrofon, die wackelt zwar auch ein bisschen, so ganz fest ist die nicht. Aber trotzdem, da müsste ich jetzt schon mit Gewalt dran reißen, um dieses Kanzelmikrofon aus seinem Fundament herauszureißen. Wenn aber ein Lebenshäuslein nur so mit einem leichten, frommen Anstrich scheinbar auf den Herrn Jesus Christus gebaut ist, dann reicht ein einfacher Windstoß und bläst es weg. Das Fundament, der Fels bleibt stehen. Aber das hilft mir nur, wenn ich nicht nur oberflächlich mit diesem Fundament in Kontakt bin, sondern wenn mein Lebenshaus mit diesem Fundament felsenfest mit ganz tiefen Dübeln und so weiter verankert hineingegraben ist. Darauf kommt es an. Das ist die entscheidende Voraussetzung für ein furchtloses Leben. Dem, der sein Lebenshaus in diesem Fundament Jesus Christus felsenfest verankert hat, dem gilt die Verheißung, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Wer Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, ja, der ist befreit zu einem furchtlosen Leben. Und genau dieses Glück verheißt uns der himmlische Vater, weil er uns liebt. Furcht, sagt die Bibel, ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. 1. Johannes 4, Vers 18. Wieso treibt die Liebe die Furcht aus? Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, dass er seine bewahrenden Hände um mich hält, dass er nur das zulässt in meinem Leben, was mir zum Besten dient, wovor sollte ich mich da fürchten? Und damit fängt ein furchtloses Leben an, dass wir die Liebe Gottes zu uns erkennen und unser Leben ganz dieser Liebe anvertrauen. Und dann dürfen wir uns gewiss sein, dass Gott nicht mehr von unserer Seite weicht und uns beschützt. Vers 2, so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Für Selbstmordabsichten gilt das wahrscheinlich nicht oder wenn wir Gott versuchen wollen, aber sonst dürfen wir den Herrn beim Wort nehmen. Bei Menschen gibt es ja solche, die sagen, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Beim Herrn ist es anders, der steht zu seinem Wort, auch wenn er es vor Tausenden von Jahren gesagt hat. So du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, wenn es Gottes Weg für dich ist. Israel hat es ganz real erlebt beim Durchzug durchs Rote Meer. Die gingen mitten durchs Wasser und kamen alle heil und gesund auf der anderen Seite an. Nicht, weil das Wasser so ungefährlich gewesen wäre. Die Ägypter versuchten es auch und sind alle ersoffen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Wir kennen den Bericht von den drei Männern im Feuerofen. Die sollten ihre Knie beugen vor einer gottwidrigen, gottfeindlichen Obrigkeit. Das haben sie nicht getan, im Gehorsam und im Vertrauen auf den Allmächtigen. Erkennt ihren Spruch, wie sie vor dem Nebukadnezar gesagt haben, wenn es Gott gefällt, so wie es kommt, nehmen wir es aus seiner Hand. Und dann ließ Nebukadnezar in seinem wutschnaubenden Zorn den Ofen 7-mal heißer machen als gewöhnlich. Die Soldaten, die die drei Freunde Daniels hineinbringen mussten, fielen wegen der Hitze draußen schon tot um. So heiß war es. Und offensichtlich konnte man reinschauen. Denn der Nebukadnezar guckt und wundert sich und reibt sich auf einmal die Augen und sagt, da haben wir doch 3 reingeworfen. Ich sehe jetzt auf einmal 4. Und ihr wisst, der 4. war ein Engel Gottes. Und dann lässt er sie irgendwann wieder rausholen. Und ihnen ist kein Haar gekrümmt, keine Augenbraue angeschmort, nicht mal die Kleider riechen nach Feuer oder Rauch. So du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Liebe Geschwister, das sind keine netten Anekdötchen, das sind ganz reale Geschichten im Leben von Menschen. So groß ist Gott. Und so will er auch uns in unserem Leben begleiten, bewahren. Vor vielen Jahren in meiner letzten landeskirchlichen Gemeinde hat mir der Jugendkreis auch in schweren Auseinandersetzungen ein Bild geschickt, ein großes Bild, ein Holzsteg, der mitten hinausführt ins tosende Meer. Hinein geht er ins Meer und da hört er auf. Und da tost das Meer. Und drunter das Wort aus Jesaja 41, 14, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Ihr habt auch eure ganz eigenen Erlebnisse, Stürme, Bedrohungen. Und in solchen Zeiten kommt es immer wieder darauf an, wie auf diesem Bild, wenn wir es da so erleben, auf einem Steg, der ins tosende Meer führt. Gott ist da. Schauen wir nicht auf dieses tosende Meer, sondern auf den Herrn. Fürchte dich nicht. Was für eine Zusage. An der Hand unseres Heilandes dürfen wir furchtlos leben, heute und in Ewigkeit. Und jeder von uns ist zu diesem Leben eingeladen. Und jeden, der noch nicht zu Jesus gehört, lädt heute ein. Komm zu mir, nimm meine Erlösung an, lebe mit mir. Dann brauchst du nichts auf dieser Welt zu fürchten, denn ich bin bei dir, du bist mein. Amen. Jetzt dürft ihr euch erheben zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, treuer Heiland Jesus Christus, ja, wir danken dir, dass du uns auch heute wieder diese wunderbaren Zusagen gegeben hast, auch heute wieder deine liebevolle Hand, deinen Arm ausgestreckt hast. Ja, du streckst ihn ja so weit aus, dass du ihn dir schon fast ausrenkst vor lauter Liebe zu uns und möchtest, dass auch wir endlich auch ja sagen. Mit all unseren Ängsten, all unserem Kummer, gerade auch den Geschwistern, die vielleicht jetzt auch in den vergangenen Tagen Todesfälle in der Familie hatten oder von schwerer Krankheit. Sie stärkst, sie tröstest und dass diejenigen, die noch zögern, sich zurückhalten, sich doch einladen lassen. ihre Zweifel überwinden bekommen durch deinen Heiligen Geist, erkennen, wie machtvoll du wirkst in der Geschichte seit jeher bis heute, auch im Leben deiner Gemeinde. Und dass du doch die Mauern, die der Feind immer wieder aufbaut, auch um die Herzen von Menschen, um das Wirken deines Geistes abzuhalten, dass du sie zerbrichst, zerstörst, atomisierst, dir Zugang schaffst zu den Herzen und dass doch noch viele jetzt, gerade auch in diesem Augenblick, Ja sagen. Ja, Herr Jesus Christus, auch ich will heraustreten aus meinen Zweifeln, meinen Ängsten, meinen Nöten, hineintreten in ein furchtloses Leben mit dir. Und wo ich auch dann wissen darf, dass ich keinen Grund zur Furcht habe, wenn mir die Knie schlottern angesichts der Umstände. Aber du bist bei mir und du hast mir gesagt, du bist mein, ich habe dich erlöst. Und so dürfen wir auch unsere Gemeinde, unsere Familien, unsere Ehen, unsere Kinder, unsere Angehörigen, unsere Lieben fern und nah, wo sie überall auch auf diesen Ländern zerstreut sein mögen, in Ungarn, Paraguay, Rumänien, Tansania und an vielen, vielen anderen Orten dieser Welt, geschützt, getragen, geborgen in deinen Händen wissen, segne sie mit uns, stärke sie, ermutige sie. Und wir danken dir für alle, die auch in den vergangenen Tagen und Wochen zu Tausenden, vielleicht zu Zehntausenden mit ihren Gebeten hinter uns standen und zusammen, gemeinsam auch deinen starken Arm bewegt haben, dir zu Lob und zur Ehre. Und so dürfen wir auch getrost bei allem weiteren Toben der Finsternis in diese neue Woche hineingehen und wissen, wir dürfen es furchtlos tun, weil du bei uns bist, weil du vorausgehst, weil du die Dinge in der Hand hast und weil denen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Amen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.